SWR 2 Forum.
Digitale Viren in der realen Welt, wie gefährlich ist die Digitalisierung? Am Mikrofon ist Thomas Ihm. In Schweden musste eine Supermarktkette ihre Filialen an hunderten Standorten schließen. In den USA traf es die größte Pipeline für Benzin. Zwei aktuelle Beispiele unter etlichen. Angriffe auf Daten gefährden Versorgung, Gesundheit, Sicherheit und Wohlstand. Selten ist erkennbar, ob hinter einem Angriff Kriminelle stecken oder Geheimdienste. Geht es um Geld oder Politik? Wie gefährlich ist die Digitalisierung? Überwiegen am Ende die Risiken, die Chancen? Darüber diskutieren wir hier im SWR 2 Forum mit Matthias Schulze von der Stiftung Wissenschaft und Politik, mit Julia Schütze von der Stiftung Neue Verantwortung und Peter Welchering. Er ist freier Journalist. Fangen wir mit der Wahl zum Bundestag an. Vor zwei Tagen haben Bundesinnenminister Horst Seehofer und der Präsident des Bundesamtes für den Verfassungsschutz Thomas Haldenwang vor digitalen Angriffen auf den Wahlkampf gewarnt. Da geht es um Lügen, Verdrehungen und Halbwahrheiten, die das Meinungsklima vergiften und damit die Demokratie als Ganzes schaden können. Ist die Digitalisierung die Achillesferse der Demokratie, Herr Welchering?
Ja, eindeutig, denn wir sind eindeutig auf dem Weg in den digitalen Abgrund, weil wir in Deutschland und in Westeuropa, man kann sogar sagen weltweit, die simpelsten Bedingungen für IT-Sicherheit einfach nicht erfüllen. Und wenn Seehofer und Co. das nun auf Fake News, auf Desinformation beschränken, dann beschränken sie sich auf einen sehr, sehr kleinen Teil. Viel gefährlicher sind Angriffe, bei denen dann sensible Informationen erbeutet werden, die dann häufig Grundlage für solche Desinformationen werden, oder Angriffe, mit denen tatsächlich dann Systeme funktionsunfähig gemacht werden.
IT, ganz kurz, steht für Informationstechnologie. Wir haben es hier mit einer Welt voller Fachbegriffe zu tun, aber wir wollen versuchen, uns ein wenig zurückzuhalten, auch für die Laien unter den Zuhörern. Seehofer betonte, dass die Wahl in Deutschland old school stattfinde, also mit Wahlzettel und Stift und ohne Wahlmaschinen wie in den USA. Das sei schon die halbe Lebensversicherung, meinte der Minister. Viele Organisationen und Firmen, die dem Lockruf des papierlosen Büros folgten, werden das ähnlich sehen. Wenn erst ein Computervirus den Laden lahmlegt, ist es zu spät. Herr Schulze, führt der Sirenenruf der Digitalisierung direkt in den Untergang, in den digitalen Abgrund, wie das eben Herr Welchering sagte?
Naja, ist auf jeden Fall eine sehr schöne Metapher, aber ich würde da ein bisschen zurückhaltender sein. Wie alles im Leben gibt es Risiken und Chancen von Prozessen und von Ereignissen, und die Digitalisierung hat natürlich auch eine ganze Menge Chancen, was auch zum Beispiel Verbesserungen von Prozessen und Situationen angeht. Insofern wäre ich da nicht ganz so schwarzmalerisch. Richtig ist natürlich, was der Welcherin gesagt hat, dass wenn die Grundlagen von Sicherheit nicht da sind, dass wir dann natürlich relativ blauäugig und blind in eine Situation laufen, die wir vielleicht vermeiden könnten, wenn wir diese Grundlagen hätten.
Eine Studie der Stiftung Neue Verantwortung, für die Sie arbeiten, Frau Schütze, hat gezeigt, dass nicht nur Computer anfällig sind für Viren, sondern auch Menschen für Lügen. Die Hälfte der Bevölkerung habe niedrige Nachrichtenkompetenz und sieht sich von den Medien systematisch belogen. Weitere 30% sagen teils, teils, wenn es um Gewissheiten geht. Der Bundeswahlleiter Georg Thiel aber, der nannte das Gesamtsystem bei der Wahl extrem widerstandsfähig. Irrt er etwa?
Ja, ich würde da bei der Bedrohungslage unterscheiden zwischen auf der einen Seite die Stimmenabgabe, ja, wo wir ja mit Stift und Zettel wählen. Von daher kann man da die Stimmen jetzt nicht verändern durch Cyberoperationen. Es gibt als Angriffsziel bei der Stimmabgabe höchstens die Übermittlungssoftware. Von Länderebene auf Bundesebene werden die Stimmen ja am Wahlabend übermittelt. Dort wurden jetzt Härtungsmaßnahmen getroffen. Und ich glaube, da ist einfach wichtig, dass man, falls da Meldungen kommen sollten, sich nicht verunsichern lässt, weil ja das Endergebnis ja ausgezählt werden kann. Viel bedrohlicher finde ich jetzt so die IT-Sicherheitslage im Wahlkampf. Und das betrifft halt vor allem die Abgeordneten und gegebenenfalls auch deren Familienmitglieder, die ja sich schon Gedanken machen müssen, dass sie ihre IT-Systeme, Computer-Accounts schützen vor solchen Cyberoperationen.
Der Bundestag ist ja schon mal angegriffen worden. Das war vor etwa 5 Jahren. Es gibt auch Beispiele international, dass einzelne Politiker ausgespäht worden sind, weil sie nicht aufgepasst haben bei ihren E-Mails und dann Opfer von Rufmordkampagnen wurden. Ist das eine reale Gefahr hier auch in Deutschland jetzt im Wahlkampf?
Ich würde sagen, ja, weil dass halt so ein Ziel ist, zum Beispiel die Diskreditierung von einer bestimmten Person, von einer Partei, aber halt auch durch solche Daten, die dann vielleicht geleakt werden, die vielleicht vor dem Leak nochmal manipuliert wurden und dann sozusagen mit einer Desinformation verbunden werden können. Das kann natürlich auch dann im schlechtesten Fall den Willensbildungsprozess im Wahlkampf wirklich beeinflussen.
Das sind also zwei Themenfelder, über die wir reden, aber die sehr, sehr eng miteinander zusammenhängen. Nämlich einmal sozusagen der Einbruch in digitale Netze und dann aber, was man daraus macht. Also Meinungen, Informationen, Fakten fälschen oder verdrehen. Herr Welchering.
Ja, was eben auch daraus gemacht wird, ist, dass damit Politiker erpresst werden. Den Fall hatten wir, da wurden Gesundheitsdaten eines Politikers gestohlen. In dem Fall ging es um Medikationsdaten und der wurde tatsächlich erpresst. Der hat sich dann an einen privaten Sicherheitsdienst, an eine Beratungsfirma gewandt. Und die konnte das dann letztlich klären und konnte auch den Täter sozusagen dingfest machen. Aber solche Dinge sind natürlich ein ganz lohnendes Geschäftsmodell für die organisierte Kriminalität. Und genau diesen Geschäftsbereich der organisierten Kriminalität, den haben wir auch noch viel zu wenig in den Blick genommen. Da fehlen noch Abwehrmaßnahmen.
Heute zweifelt ja kaum noch einer, dass Russland seine Finger im Spiel hatte, um Donald Trump zum Präsidenten der USA zu machen. Was haben denn wir hier aus diesem Beispiel gelernt?
Naja, die Aufmerksamkeit über dieses Thema ist gewachsen und das ist auf jeden Fall schon mal ein wichtiger Punkt. Wir haben im Westen, und damit meine ich in erster Linie die westlichen Industriestaaten und die Demokratien, einen sehr technischen Blick auf das Thema. Wir reden über Cyber- oder IT-Sicherheit, wir reden über Cyberkonflikte als Bedrohungsszenario und wenn wir darüber reden, verstehen wir da in erster Linie immer, jemand kommt zu uns, schaltet unsere kritischen Infrastrukturen aus, dann haben wir vielleicht einen Stromausfall und dann haben wir wirtschaftliche Schäden oder vielleicht gibt es auch mal andere Schäden, die dadurch entstehen. Diese Sichtweise ist aber in anderen Staaten und vor allem in autoritären Regimen gar nicht so die vorwiegende, denn da konzentriert man sich eher auf die psychologischen Aspekte, beziehungsweise da geht es eher um die Informationsebene des ganzen Themas, eben was man daraus macht, beziehungsweise wie das Problem interpretiert wird. Also in autoritären Regimen geht es nicht um IT-Sicherheit in erster Linie, sondern um Informationen. Und da ist die Sorge, dass zum Beispiel IT-Technologien, Informationstechnologien wie das Internet, wie Facebook, wie Twitter, wie TikTok und so weiter genutzt werden, um Regime zu destabilisieren und dann einen Regime-Change hervorzurufen. Und in dieser Lesart ist natürlich Desinformation und die Beeinflussung des Informationsraums und der psychologischen Ebene das viel prävalentere Problem. Ja, und diese Sichtweise haben wir jetzt auch importiert seit den Beeinflussungsversuchen von 2016. Und jetzt reden wir im Westen auch darüber. Insofern ist dafür Bewusstsein geschaffen worden. Das ist schon mal gut.
Die Weltgesundheitsorganisation hat, weil es halt viele Falschmeldungen über Corona und Covid gab, ein Wort dafür geprägt. Sie sprach von einer Massive Infodemic, also von einer Infodemie, analog zur Pandemie. Ist es ein guter Begriff für das, was uns da ins Haus steht?
Das ist zumindest ein ganz passender Begriff für eine der Strategien, die dabei verwendet wird. Autoritäre Regime sind schon immer gut dabei gewesen, Informationen zu kontrollieren. Jetzt ist es relativ schwierig, Informationen in einem globalen Internet zu kontrollieren. Also natürlich kann man Zensurmaßnahmen und so weiter machen, aber man wird nicht alle Informationen kontrollieren können. Deswegen ist der alternative Ansatz gewesen oder geworden, vor allem in Russland, naja, dann diskreditieren wir eben alle Informationen beziehungsweise streuen so viele widersprüchliche Informationen, dass am Ende des Tages keiner mehr durchblickt, was jetzt überhaupt faktisch ist. Ja, das postfaktische Zeitalter, was wir dann auch in den USA schon gesehen haben. Das hat man beim Abschuss der MH17 über der Ukraine so gemacht, hat man ganz viele verschiedene Theorien gestreut und das Ziel der Übung ist eben die Vernichtung von gemeinsamen Wahrheiten und das ist dann wiederum die Achillesferse der Demokratie, die Herr Welchering angesprochen hat. Wenn wir uns nicht mehr darauf einigen können, was wahr ist und was falsch ist, dann können wir keine politische Willensbildung mehr machen, dann können wir keine Diskurse mehr führen, dann können wir keinen Konsens mehr erzeugen und dann können wir keine Demokratie mehr leben. Und das ist in der Tat ein Problem, diese Strategie.
Ich glaube, was allerdings ein bisschen wichtig ist, wenn wir jetzt über IT-Sicherheit, quasi Cyberoperationen und Desinfo sprechen, dass natürlich vielleicht von der Seite von böswilligen Akteuren, ob das jetzt Staaten sind oder so, das wird halt beides als Mittel genutzt, um ein Ziel zu erreichen. Von unserer Seite allerdings müssen wir schon differenzieren, weil Präventionsmaßnahmen, also Schadenabwehren von Cyberoperationen, das sind ganz andere Maßnahmen, als man jetzt zum Beispiel wählen würde, um zum Beispiel die Resilienz zu stärken in der Gesellschaft, dass sie jetzt auf Desinformation nicht reinfallen. Und von daher gehören die Dinge schon zusammen, ja, weil sie als Taktik gemeinsam verwendet werden. Aber wir von unserer Seite müssen das natürlich schon mitbedenken, aber die Präventionsmaßnahmen oder auch Beantwortungsmaßnahmen, so wenn sowas passiert, sind natürlich trotzdem andere. Und das finde ich schon auch mal wichtig in der Debatte, damit man sich nicht irgendwie zu sehr verfängt. Ja.
Frau Schütze, wenn wir über IT-Sicherheit sprechen, meinen wir dann eher die mentale Seite oder die technische Seite?
Das ist auf jeden Fall die technische Seite. Also man spricht dann zum Beispiel von den drei Hauptschutzzielen. Also man möchte zum Beispiel die Verfügbarkeit schützen. Also im Wahlkampf wäre das jetzt, die Webseite von einer Partei soll auf jeden Fall immer live sein. Dann die Integrität zu schützen wäre jetzt, dass die Stimmen jetzt nicht verfälscht werden oder dass sie, wenn sie gesendet werden, genauso dann auch ankommen. Und die Vertraulichkeit wäre dann zum Beispiel, dass wir ich schicke eine E-Mail und die soll dann auch genau nicht von einer anderen Person zwischendrin abgefangen werden oder gelesen werden. Genau, dann das sind diese drei Schutzziele und das ist halt in dem Sinne ja schon eher die technische Seite.
Aber die Herausforderungen sind auch groß. Also das neueste heiße Ding auf diesem Sektor sind die Deepfakes, also die ganz, ganz großen Fälschungen. Da sieht man dann Schauspieler wie Tom Cruise beispielsweise. Da gibt es hübsche Videos, wie der irgendeinen Quatsch macht. Das hat aber Tom Cruise nie gemacht. Das ist irgendein Schauspieler und dann wurde einfach das Gesicht obendrauf kopiert und es sieht absolut echt aus. Wie kann man denn da irgendwie noch Wahrheit und Lüge voneinander unterscheiden? Geht das überhaupt noch?
Ja, dafür brauchen wir forensische Mittel. Die gibt es auch. Die sollten beispielsweise auch Journalisten einsetzen. Wenn ich die etwa in Volontärskursen oder in Fortbildungskursen unterrichte, bin ich allerdings oft damit konfrontiert, dass mir dann Kolleginnen und Kollegen sagen, mein Gott, ich bin doch Journalist geworden, um zu schreiben und nicht, um mich jetzt mit Informationstechnik zu beschäftigen. Aber natürlich müssen wir solche Dinge auch einsetzen. Inzwischen sind auch die ersten neuronalen Netze entstanden, mit denen solche Deepfakes dann tatsächlich auch ausfindig gemacht werden können, verifiziert werden können. Das heißt, da haben wir es tatsächlich in diesem Bereich damit zu tun, dass eben auch mit denselben Mitteln verifiziert werden kann, mit denen solche Fälschungen auch erzeugt werden.
Aber da ist natürlich die Gefahr, dass sobald so eine Fälschung erstmal auf dem Markt ist und sich verbreitet hat, der psychologische Effekt da ist, bevor der Forensiker sagen kann, Moment, das ist alles nicht so. Also es gibt ein Beispiel mit Herrn Kubicki von der FDP, hat man das mal ausprobiert. Der hat dann gesagt, also wenn sowas tatsächlich stattfindet, so eine Falschaussage von mir und dann im Fernsehen läuft, dann ist meine politische Karriere vorbei.
Ich glaube, man muss das ein bisschen unterscheiden. Ich glaube, das Problem ist nicht für alle Akteure gleichermaßen relevant. Für politische Akteure mag das vielleicht ein Thema sein, wenn Herr Kubicki, also der Fake Kubicki, dann irgendwas sagt, was ihn vielleicht beschädigt, dann mag das vielleicht ein Problem sein am Anfang, wenn das Thema neu ist. Ja, ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn wir mehr davon sehen, dass das einen Neuheitseffekt hat und eventuell schädigend wirkt. Ich glaube, langfristig wird sich das aber abschwächen, weil wir dann das Thema kennen und dann auch kritischer gegenüber diesen Wildinformationen sein werden. Richtig problematisch ist das Thema aber in so sensiblen Bereichen. Stellen Sie sich vor, ein militärischer Kommandant wird gefaked. Ja, also es wird ein gefakter Befehl in ein militärisches Informationssystem eingegeben, um zum Beispiel einen Abschuss von Raketen zu befehlen. Ja, und dann wird das nicht verifiziert. Das wäre eher so ein Thema, worüber sich zum Beispiel US-Behörden mehr den Kopf machen, als zum Beispiel, wenn man Politikern was Falsches in den Mund legt.
Digitale Viren in der realen Welt, unser Thema hier im SWR2-Forum. Wie gefährlich ist die Digitalisierung? Ich habe gelesen, dass Deutschland von Russland aus das bevorzugte Angriffsziel ist. Dass es mehr Hacker- und Trollangriffe gibt, also technische Angriffe oder auch Falschinformationen, als in jedem anderen europäischen Land. Warum ist das so?
Deutschland ist halt eine Größe auch in Europa. Und bei einer Wahl jetzt sind jetzt zum Beispiel russische Akteure natürlich auch bei anderen Wahlen unterwegs gewesen. Und ich glaube, das ist jetzt halt gerade so der akute Fall, worauf man sich einfach ja vorbereiten konnte auch ganz gut, weil das nun mal ja in den letzten Wahlen auch in den USA auch wieder Thema war. Von daher, ich gucke mir in dem Sinne die Staaten jetzt nicht unbedingt so an, weil im Endeffekt das für die Prävention, also die will man ja den Schaden abwehren, können die Mittel halt auch von Innenakteuren und Außenakteuren angewendet werden. Und wenn ich mich auf die IT-Sicherheit unserer Wahlen konzentriere, dann macht es erstmal für mich keinen Unterschied, wer jetzt angreift. Das ist natürlich dann für die Beantwortung wieder ein anderes Thema. Da geht man mit staatlichen Akteuren anders um als mit Kriminellen. Aber jetzt für die Prävention, also es ist mir egal, woher der Angriff jetzt erstmal kommt.
Befinden wir uns schon, wie manche sagen, in einem Cyberwar? Es gibt das Stichwort der hybriden Kriegsführung. Das ist eine Art der Feindseligkeit, wo die Bereiche Frieden und Krieg ein bisschen miteinander verschwimmen. Sind wir schon so weit?
Naja, die Sprache prägt immer so ein bisschen die Bilder im Kopf vor und ich finde das, den Kriegsbegriff ja immer ein bisschen irreführend als Metapher, weil er auch zu falschen politischen Schlüssen führen kann. Also das Kriegsbild oder das Konfliktbild, was wir sehen, hat eigentlich wenig mit Krieg zu tun. Es geht hier nicht um Gewalt und Zerstörung und das Niederringen von Gegnern, sondern Cyberkonflikte sind eigentlich Konflikte mit niedriger Intensität. Also es geht eher selten was kaputt und hoher Frequenz. Man spricht hier auch von Angriffen unterhalb der Schwelle eines bewaffneten Angriffs. Und ein Großteil der Tätigkeiten, die wir sehen, die zielen auf Informationsvorteile ab. Also entweder Spionage, Informationen irgendwo abziehen, wirtschaftlicher oder politischer Art. Oder es geht zum Beispiel um das Erpressen im Bereich Cyberkriminalität. Ja, und da wird Informationszugriff von Unternehmen verwehrt durch Verschlüsselung. Und das sind eigentlich so die größten Felder oder die Deliktsbereiche, die wir sehen. Die staatlichen Angriffe, die destruktiver Art sind, die sind sehr, 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 sehr selten. Die gibt es, die sind aber sehr aufwendig in der Durchführung. Und wenn sowas tatsächlich von Staaten durchgeführt wird, dann haben wir das meistens mit einer Verflechtung von tatsächlichen physischen Konflikten zu tun. Also wenn Staaten zu Gewalteinsatz im digitalen Raum greifen, dann ist das verflochten mit konventionellen Konflikten. Aber sowas haben wir bisher nur sehr selten.
Macht es dann irgendwie Sinn, auch zurückzuschlagen? Gibt es das überhaupt, die Möglichkeit zurückzuschlagen? Weiß man genau, wer mich angegriffen hat und wen ich jetzt irgendwie schaden kann, indem ich seinen Computer lahmlege?
Nein, weiß man nicht. Denn das sogenannte Thema der Allokation, also dass ich feststelle, der war es tatsächlich, das sind immer Wahrscheinlichkeitsabwägungen und die Möglichkeit, da daneben zu liegen, ist riesengroß, dann den Falschen zu treffen. Abgesehen davon, es gibt noch ein zweites großes Problem bei diesen sogenannten Hackbacks, also bei diesem Zurückschlagen. Ich muss dann eben auch wiederum die Sicherheitslücken vorhalten, über die ich ausnutzen kann fürs Zurückschlagen, die in anderen Bereichen dann mein eigenes Geschäft, meine eigene IT-Sicherheit gefährden.
Was Herr Welchering sagt, dass das Attributionsproblem, also wer war es eigentlich, ein Problem ist, das stimmt natürlich. Nichtsdestotrotz hält das Staaten nicht notwendigerweise davon ab, das trotzdem zu tun und diese Unsicherheiten eben bewusst in Kauf zu nehmen. Die Amerikaner sind da relativ prominent, die Israelis machen das mit hoher Präzision. Natürlich gibt es auch immer mal Kollateraleffekte, das ist nicht zu verneinen. Die Briten sind auch sehr aktiv in diesem Bereich. Also Staaten machen das und es gibt auch taktische Erfolge. Die Frage ist, ob die Erfolge strategisch sind. Beispiel, Amerikaner, US Cyber Command, ist gegen den Islamischen Staat vorgegangen und hat versucht, deren digitale Infrastruktur lahmzulegen. Also deren Administratoren konnten auf sozialen Netzwerken zu übernehmen, deren Webserver zu übernehmen, deren Banktransaktionen nachzuverfolgen und so weiter. Und haben da durchaus taktische Erfolge erzielt. Also die konnten diese Systeme durchaus ausschalten. Das Problem war nur, die waren ziemlich agil und resilient und haben die dann an anderer Stelle relativ schnell wieder aufgebaut. Ja, also diese Erfolge des Hackbacks, die sind wahrscheinlich nur sehr kurzlebig, wie eben auch in anderen Bereichen von Kriminalität. Ja, wenn wir irgendwo eine Razzia haben, dann ist die, mag die ein taktischer Erfolg sein, aber ob strategisch das Problem Kriminalität dadurch weggeht, wage ich zu bezweifeln.
Ja, dann kommen wir doch einfach mal zur Kriminalität. Das, was dort gerne genutzt wird, ist die sogenannte Ransomware. Kann mir einer ganz kurz erklären, was Ransomware ist?
Ja, im Prinzip Software für die Verschlüsselung. Und mit dieser Verschlüsselungssoftware werden dann beispielsweise die Daten von Unternehmen verschlüsselt und es wird dann dem Unternehmen angeboten, du bekommst den Schlüssel zum Entschlüsseln deiner Daten, wenn du uns ein Lösegeld zahlst. Wobei die meisten dieser Unternehmen, ganz prominent ist im Augenblick ja die Gruppe Reval, Ransom Evil, also Ransom Teufel nennen die sich, die vom Gebiet der früheren Sowjetunion aus operiert, aber nicht von der russischen Regierung beauftragt ist. Die haben drei Geschäftsmodelle. Die haben zum einen dieses Geschäftsmodell Erpressungssoftware konkret anwenden, Lösegeld fordern. Dann das zweite Geschäftsmodell, und das ist eigentlich deren größter Geschäftsbereich. Wenn ich morgen in das Geschäft mit dieser Erpressungssoftware einsteigen wollte, dann könnte ich mit denen einen Lizenzvertrag abschließen, könnte deren Erpressungssoftware nutzen und von deren Servern aus arbeiten und würde denen eben dann eine Beteiligung zahlen. Und das dritte Geschäftsmodell, das die auch sehr erfolgreich betreiben, ist, die erbeuten Daten, sensible Daten von Unternehmen und sagen dann dem Unternehmen, okay, vielleicht magst du ja kein Lösegeld bezahlen, um den Schlüssel zu bekommen, weil du ein gutes Backup hast, also deine Daten wieder einspielen kannst. Aber wir haben hier ganz sensible Daten von dir erbeutet und wenn du nicht willst, dass sie veröffentlicht werden, dann musst du auf alle Fälle ein Lösegeld zahlen. Also das ist so das Geschäftsbereich dieser Gruppen.
Früher wurde das Lösegeld immer in unnummerierten Scheinen in einer alten Tasche reingepackt und unter sehr prekären Umständen an dunklen Orten übergeben. Ging auch häufig schief. Wie läuft das heute?
Naja, heute läuft das in erster Linie über Cryptocurrencies, Bitcoin als Beispiel, aber auch andere virtuelle Währungen, die mit einer komplexen Verschlüsselungstechnik dahinter versehen sind, um sozusagen Transaktionen zu ermöglichen. Und das erschwert so ein bisschen die Nachverfolgbarkeit. Nicht unbedingt bei Bitcoin, das kann man nachverfolgen, aber bei Monero beispielsweise. Und das macht es sehr attraktiv für kriminelle Gruppenzahlungen darüber abzuwickeln. Und weil das Thema auch in der Öffentlichkeit prominenter ist, ja, es wird als Investitionsmittel in deutschen Diskursen gehandelt und viele, viele Leute haben Bitcoins gekauft, als der Hype groß war. Und weil das eben so im öffentlichen Diskurs angekommen ist, gibt es natürlich auch eine höhere Zahlungsbereitschaft, da in diesem Bereich zu bezahlen. Früher waren das irgendwelche obskuren Transaktionen über Western Union, das wusste keiner so richtig, wie das funktioniert. Deswegen war das nicht so attraktiv. Also Ransomware hängt meines Erachtens nach sehr stark mit dem Aufstieg von Cryptocurrencies zusammen. Was aber Ursache und Wirkung ist, wage ich nicht zu beurteilen.
Nun heißt es ja, dass diese Gruppen, die häufig von Russland aus agieren, auch vom russischen Staat in Ruhe gelassen werden, solange sie nur keine russischen Firmen oder Ziele in Russland angreifen. Stimmt das?
Also eine gewisse Toleranz kann man da feststellen, wobei in erster Linie handelt es sich tatsächlich um organisierte Kriminalität, die für alle möglichen Auftraggeber arbeiten. Die machen das teilweise im eigenen Auftrag, das ist insbesondere bei diesen Erpressungsangriffen so, aber bei anderen Angriffen, bei anderen digitalen Angriffen handeln sie auch häufig in anderen Aufträgen und da haben wir dann zum einen auch wieder staatliche Akteure, Regierungen, Militärs, vor allen Dingen Nachrichtendienste, Geheimdienste, die auch diese kriminellen Gruppen beauftragen, den einen oder anderen digitalen Angriff durchzuführen. Und da haben wir vor allen Dingen dann auch einen riesigen Bereich der Schattenwirtschaft. Also auch Unternehmen stecken darin, indem sie beispielsweise dann Konkurrenzunternehmen auf diese Weise beeinträchtigen wollen und ähnliches. Und das ist inzwischen ein wirklich sehr, sehr ertragreiches und gleichzeitig risikoarmes Geschäft geworden. Risikoarm deshalb, weil wir so wenig insgesamt in Sicherheit für informationstechnische Systeme investieren und das auch in der Politik nicht wirklich durchsetzen können.
Ist das so? Wir können nichts dagegen tun?
Wir könnten eine Menge dagegen tun, aber schauen wir mal einen konkreten Fall an. Um die Jahreswende hatten wir so einen Erpressungsangriff über die SolarWinds-Software. SolarWinds ist ein Dienstleister, ein Management-Dienstleister und mit den Updates, die neue Software, denen aufgespielt wird auf die Kundensysteme, die sie verwalten, sind dann auch eben Schadsoftware-Systeme auf diese Systeme gekommen. Es waren in Deutschland auch einige staatliche Stellen, deshalb nicht mehr in der Lage, ihren Auftrag auszuführen. Also die Computer waren tot. Sehr viele Unternehmen waren betroffen. Und in einer solchen Situation beispielsweise geht jetzt das Bundesinnenministerium und geht der immerhin Chief Information Officer der Bundesregierung, der Staatssekretär im Innenministerium, Markus Richter, daher und sagt, okay, wir stellen jetzt 1,5 Millionen Euro für eine IT-Sicherheitskampagne bereit. Da haben natürlich alle gedacht, gut, dann helfen die vor allem den kleinen und mittleren Unternehmen, die im Augenblick beispielsweise mit dieser Erpressungssoftware sehr stark zu tun haben und im Augenblick beispielsweise überhaupt nicht in der Lage sind, entsprechende Analysten zu beauftragen, zu bezahlen, um ihre Systeme wiederherzustellen. Nee, diese 1,5 Millionen sind nicht in den Bereich geflossen, sondern es wurden witzige Flyer gedruckt, um die Bevölkerung für mehr informationstechnische Sicherheit zu sensibilisieren. Und ich glaube, da werden dann auch manchmal einfach die Prioritäten falsch gesetzt.
Frau Schürze, Sie schütteln da den Kopf.
Ja, dem würde ich zustimmen. Also ich meine, im Bereich Wahlen hat man das jetzt auch gesehen. Wir hatten ein IT-Sicherheitsgesetz und man hätte da natürlich auch vielleicht politische Infrastrukturen als kritische Infrastrukturen definieren können oder irgendwie andere Wege finden, wie man zum Beispiel die Parteien als halt auch Landtag, Städte werden auch weiterhin Ziel sein und werden natürlich immer weiter noch Ziel sein, wenn sie sich noch mehr digitalisieren. Da wurde auch mit Informations- und Beratungsangeboten. Aber im Endeffekt, ja, es gibt halt sehr teilweise einfache Maßnahmen, aber selbst die kann nicht jeder, jede zu Hause so strategisch vielleicht umsetzen, wie es gebraucht ist. Da finde ich diese Abwälzung auf den Bürger, Bürgerin einfach zu einfach. So einfach sollte sich der Staat es auch nicht machen. Und genauso geht's im Bereich Verbraucherschutz weiter. Wieso hat man da zum Beispiel jetzt den Weg gewählt, ein IT-Sicherheitskennzeichen zu etablieren, ein Label quasi? Das ist aber nicht Pflicht. Und es kann sein, dass wenn dann geprüft wird, okay, dieses Produkt ist unsicher, das kann man dann als Bürgerin quasi im Laden sehen, da scannen, QR-Code und im Endeffekt, ja, kann das weiterverkauft werden, obwohl klar ist, okay, das ist halt ein unsicheres Produkt. Und da finde ich, da hätte man schon andere Maßnahmen wählen können, um wirklich im breiteren Sinne die IT-Sicherheit für alle zu erhöhen.
Was mich nachhaltig irritiert, wenn ich da noch einsteigen darf, ist, dass wir zwei der Grundprobleme der IT-Unsicherheit überhaupt nicht so richtig adressieren. Das eine ist das Thema Software-Schwachstellen, hat der Welchering schon angesprochen. Das andere ist das Thema Fachkräftemangel. Denn der Grund, dass die kleinen und mittleren Unternehmen gegen diese immer besser werdenden Ransomware-Gruppen, die mittlerweile auch von Fähigkeiten profitieren, die Staaten eigentlich vor ein paar Jahren nur hatten, nicht bestehen können, ist, dass die IT-Abteilungen zu klein sind, zu wenig Mittel haben, überfordert sind und einfach, weil es zu wenig Fachkräfte in diesem Bereich in Deutschland gibt. Ja, wir verpennen seit 20 Jahren die Digitalisierung und was wir bräuchten, ist dieses Skillset, Programmieren, IT-Sicherheit, digitale Medienkompetenz, auch Stichwort Desinformation. Wir müssen das in die Breite bringen. Und ein Weg dafür ist es, an den Schulen zu unterrichten. Ja, Israel, Estland, andere Staaten, die da weiter sind, machen das schon. Das ist enorm wichtig, damit wir in 20 Jahren nicht im Regen stehen, weil dann ja sozusagen ein Bildungszyklus durch ist und dann die ersten Schülerinnen und Schüler an die Universitäten kommen. Und wenn wir das jetzt nicht machen, dann stehen wir die nächsten 20 Jahre im Regen. Und das ist Fachkräfteproblem, ist das wichtigste Problem, weil das geht dann in die Breite und sorgt dafür, dass die Unternehmen kein Personal finden oder sich das nicht leisten können. Und die können dann auch nicht die ganzen Maßnahmen einpflegen, die gegen Ransomware helfen.
Ja, was wir ja auch zum Beispiel nicht mal haben, ist so eine Art Train-the-Trainers-Programm. Also man muss ja dann auch erstmal die Lehrer, Lehrerinnen ausbilden. Beziehungsweise ich fände auch interessant, mal zu überlegen, inwieweit die Polizeien vor Ort eine Rolle spielen können, weil sie ja zum Beispiel auch Verkehrsaufklärung, Verkehrssicherheit machen, auch schon im jüngeren Alter. Und so ganz einfache Basics, glaube ich, wie verhält man sich online, ist ja sogar schon Vorschulalter teilweise jetzt schon wichtig, da einfach viele Kinder auch schon Handys haben und die Eltern vielleicht nicht unbedingt wissen, wie sie dort auch ihre Kinder ordentlich abschirmen können zum Beispiel.
Und das ist der entscheidende Punkt. Also klar, Fachkräftemangel ist ein dringendes Problem, aber das grundlegende Problem, das Kernproblem, das wir haben und das wir seit über 20 Jahren nicht lösen, ist das Problem der Sicherheitslücken. Wir haben kein Managementsystem für Sicherheitslücken. Sicherheitslücken sind die Basis für jeden digitalen Angriff. Kein digitaler Angriff, keine Ransomware, keine digitale Spionage, keine digitale Waffe kann funktionieren, ohne Sicherheitslücken auszunutzen. Und wenn wir es schaffen, und das müssen wir unbedingt schaffen, wenn wir wirklich nicht in diesen digitalen Abgrund rutschen wollen, wenn wir es schaffen, diese digitalen Sicherheitslücken schnell zu erkennen, konsequent zu schließen, dann bekommen wir IT-Sicherheit hin. Und genau da fehlen die politischen Maßnahmen. Also auch im IT-Sicherheitsgesetz 2.0, das übrigens alle Sachverständigen im Ausschuss abgelehnt haben und alle gesagt haben, das ist ein IT-Unsicherheitsgesetz. Ne? Im IT-Sicherheitsgesetz 2.0 hatten wir die große Chance, endlich mal eine Meldepflicht für Sicherheitslücken einzuführen. Und auch die blieb wieder ungenutzt, weil die Sicherheitsbehörden, insbesondere die Nachrichtendienste, die Geheimdienste gesagt haben, nee, die brauchen wir doch, damit wir weiter unsere Spionagetätigkeit ausführen können. Und die Militärs gesagt haben, nee, Sicherheitslücken brauchen wir, sonst funktionieren unsere digitalen Waffen nicht mehr. Solange wir das Problem dieser Sicherheitslücken nicht lösen, politisch, und keine Meldepflicht für Sicherheitslücken haben, bleibt die IT-Sicherheit völlig auf der Strecke.
Zweiter Punkt ist, wir müssen schneller werden. Wir müssen die Sicherheitslücken schneller finden und schneller patchen. Das dauert einfach immer noch zu lange, bis zum Beispiel in der Breite, es war jetzt kürzlich, als diese Exchange-Schwachstelle in den E-Mail-Systemen war, hat das BSI gewarnt.
Und zwei Wochen später für die Sicherheit in der Informationstechnik, ganz kurz.
Genau.
Und Exchange, das war jetzt das Mail-Programm von Microsoft. Da gab es einen großen Angriff.
Genau, da hat das BSI gewarnt und zwei Wochen später waren irgendwie immer noch 30.000 Systeme in Deutschland über diese Schwachstelle angreifbar, weil die Patches nicht installiert wurden. Und Angreifer sind super schnell. Binnen 24 Stunden, wo die Wind von der Sicherheitslücke kriegen, haben die einen Exploit am Start und greifen Systeme an. Das heißt, wir müssen schneller werden.
Wir haben Sicherheitslücken, die sind 11 Jahre alt, werden immer noch ausgenutzt. Und warum können die ausgenutzt werden? Weil eben Sicherheitsbehörden wie Geheimdienste sagen, wir brauchen sie. Und weil die dann nicht geschlossen werden, da fehlt der politische Wille. Und deshalb müssen wir, glaube ich, an dieses Problem in erster Stelle mal ran. Wobei Sicherheitslücken, da möchte ich dann Herrn Schulz auch ein bisschen widersprechen. Sicherheitslücken wird es immer geben. Es wird immer Fehler geben. Ab einer bestimmten Komplexitätsstufe werden bestimmte Fehler sich immer einschleichen. Wir werden diese Fehler immer haben. Es kommt darauf an, dass wir sie konsequent aufspüren und schnell schließen.
Das SWR2-Forum zum Thema digitale Viren in der realen Welt. Wie gefährlich ist die Digitalisierung? Mit dem Fachjournalisten Peter Welchering, mit Julia Schütze von der Stiftung Neue Verantwortung und Matthias Schulze von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Ich greife mal aus der Fülle der Fallbeispiele eines heraus, ist die Gemeinde Angermünde in der Uckermark. Da gab es im Frühjahr einen Angriff auf deren Server. Die haben nicht allzu viele, aber die waren so ziemlich alle irgendwie hin. Da war die Stadtverwaltung über Wochen lahmgelegt. Da konnte kein Hartz IV mehr überwiesen werden. Wer einen Personalausweis beantragt hatte, der bekam ihn nicht. Das haben die Bürger sehr, sehr deutlich gespürt. Aber offensichtlich reicht so eine Katastrophe in einer so kleinen Gemeinde dann doch nicht aus, um irgendetwas zu bewirken. Muss also erstmal so eine Stadt wie Berlin, Hamburg, Stuttgart angegriffen werden, damit hier etwas geschieht?
Ja, bisher wurde ja immer gesagt, es fielen die Toten. Wobei seitdem, damit die Leute wirklich aufgeschreckt werden, ne? Allerdings seit den Angriffen auf Krankenhäuser, bei denen ja auch dann wirklich Menschenleben gefährdet waren, vermutlich wir hier auch einen Todesfall zu beklagen haben, sehe ich das nicht mehr. Ich glaube, es hat einfach damit zu tun, dass für die meisten Menschen tatsächlich dieser Bereich von ihren alltäglichen Lebenserfahrungen ganz weit weg ist.
Das ist auch immer eine Geldfrage, ne? IT-Sicherheit kostet mehr Geld. Und dann haben wir auch dieses Präventionsparadox, was wir jetzt aus der Corona-Pandemie kennen. Ja, wenn man Geld investiert und dann passiert nichts, dann fragen natürlich die Accounting-Leute, ja, warum haben wir denn jetzt so viel Geld ausgegeben? Ja, und deswegen wird dann eher gesagt, nee, dann sparen wir das lieber ein, weil die Kassen sind ja auch knapp. Und dann werden lieber Aufträge rausgegeben für Features, also für Funktionalität, aber weniger für IT-Sicherheitsfunktionen, die halt natürlich Geld kosten.
Ist ein Staat auf nationaler Ebene vielleicht auch überfordert mit diesem Problem? Braucht es nicht etwas Größeres? Die Vereinten Nationen wollen ja bis 2025 einen internationalen Vertrag gegen Cyberkriminalität ausarbeiten. Die Staaten können jetzt schon untereinander Vereinbarungen treffen. Wäre das eine Möglichkeit, um sozusagen das Problem wenigstens einzudämmen?
Also wir brauchen das ganz klar. Nur wenn ich mir so die vergangenen Jahre anschaue, 150 Staaten haben erklärt, sie haben digitale Waffen entwickelt und würden diese auch einsetzen. Und von diesen 150 Staaten war eigentlich kein Staat bereit zu sagen, wir setzen jetzt einmal bei den Vereinten Nationen so eine Art Ächtung digitaler Waffen durch. Deshalb bin ich da sehr pessimistisch.
Es geht ja bei dem einen Beispiel geht es ja auch darum, quasi Normen zu entwickeln. Die sind leider dann freiwillig, wo Staaten sich zum Beispiel darauf einigen, dass jetzt kritische Infrastrukturen vielleicht nicht Ziel sein sollten. Was, glaube ich, international wirklich wirksam ist, sind zum Beispiel die Budapest Convention. Da geht es darum, dass man, wenn ein Cybervorfall passiert, quasi kooperiert. Ja, dass auch die Notfallteams, IT-Sicherheits-Notfallteams, C-Certs, so nennen die sich, dass die auch sehr schnell miteinander Informationen austauschen können über Staaten hinweg, um quasi Schaden abzuwehren, um Prävention zu leisten und so. Und da sehe ich schon auch, also Hoffnung, und das wird auch viel genutzt. Das andere ist natürlich eher auch dann ja diese strategisch-politischen Fragen. Und da braucht es halt auch von großen Staaten politischen Willen. Und da bin ich gerade auch zum Beispiel von Deutschland sehr enttäuscht, dass wir dort nicht auch einfach mal sagen, ja, wir fahren jetzt eine Resilienzstrategie, eine defensive Strategie. Wir konzentrieren uns auf den Schutz quasi der Systeme und entwickeln dort auch Methoden, wie man das schaffen kann. Und ich glaube, da kann man auch Vorbild sein dann für viele Staaten, die sich zum Beispiel noch nicht entschieden haben, Cyberwaffen zu nutzen und vielleicht dann auch merken, okay, es gibt vielleicht schon noch einen anderen Weg. Und ich glaube, da wäre Deutschland beziehungsweise die Europäische Union, könnte da ein Vorbild leisten, ist aber selber gerade ja sehr gefangen in diesem, ja, auf der einen Seite propagieren wir das, auch durch unsere diplomatische Arbeit. Gleichzeitig innenpolitisch gibt es einfach die Sicherheitsbehörden, die einfach dann ein anderes Interesse haben. Und dieses Interesse wird quasi überwiegt jetzt gerade. Und das stört einfach die IT-Sicherheit und Cybersicherheit dann in der Defensive. Und ich glaube, da kann man nur bedingt wirklich eine Balance finden. Man muss dann sich auch wirklich irgendwie entscheiden. Und wenn man zum Beispiel Schwachstellen nutzen will, um Kriminelle zu überwachen, dann sollte man das, glaube ich, nicht tun und dann lieber nochmal überlegen, wie kann man denn eigentlich unsere Sicherheitsbehörden vielleicht reformieren, dass sie dies gar nicht brauchen unbedingt. Ja, also das sind zum Beispiel auch so, ja, wo die Evidenz fehlt, dass das jetzt sozusagen geholfen hat oder dass es daran jetzt gelegen hat, dass zum Beispiel verschlüsselte Chats jetzt nicht gelesen werden konnten und deswegen ist ein Vorfall passiert. Das wird aber gerne als Argument genommen von Sicherheitsbehörden, die dann quasi öffentliche Sicherheitsinteressen haben. Und ja, da würde ich mir einfach wirklich wünschen, dass man das nicht mehr so gegeneinander aufwiegt, sondern da auch wirklich versteht, das eine kann man nicht mit dem anderen so ausbalancieren oder verbinden.
Frau Schütze, ich möchte gerne nochmal das Stichwort Resilienz aufgreifen, was Sie gerade genannt haben, also Widerstandsfähigkeit. Das kann man sich natürlich auch anders vorstellen. Also die Chinesen haben ihr eigenes Internet und haben keinen oder nur begrenzten Zugang für ausländische Dienste, Facebook, Twitter, Google, die haben da nichts zu melden. Genauso könnten wir das ja auch machen. Trump hat es ja vorgemacht. Er hat ja also klar geschossen gegen TikTok. Da denkt man sich, was soll's? Da zappeln doch nur kleine Videofilmchen. Oder Huawei, die chinesische Firma, die das Telefonnetz 5G aufbauen sollte. Heftige Widerstände hier in Deutschland nicht so sehr. Muss man sich dann auch ein Stück weit von dieser Idee des grenzenlosen, offenen, technologisch nicht eingrenzbaren Horizonts des Internets verabschieden und sagen, okay, wir beschränken uns lieber, damit wir auch mehr Kontrolle haben?
Also ich finde dieses Argument zu sagen, wir schotten unser Internet ab, um IT-Sicherheit hochzufahren, wie Russland und China das machen, das greift nicht. Also weil das ein Argument oder weil das gemacht wird, um Informationskontrolle und Zensur herzustellen und damit auch die staatlichen Regime und Machtstrukturen zu sichern. Das IT-Sicherheitsargument ist super vordergründig, denn staatliche Angreifer könnten auch aus Moskau, ja, beispielsweise Agenten eines Nachrichtendienstes, könnten auch aus Moskau Cyberangriffe auf russische Ziele machen. Ja. Die müssen gar nicht im Ausland sitzen dafür. Ja, also dieses IT-Sicherheitsthema ist ein vorgeschobenes Argument und ich würde davor warnen, die Vorzüge, die ein offenes globales Internet hat, ja, weltweiter Informationsaustausch, weltweites Bewusstwerden über globale Probleme wie Klimawandel und so weiter, die wir nur global kollektiv lösen können, einzutauschen gegen ein restriktives, staatlich überwachtes, kontrolliertes Internet à la autoritärem Vorbild.
Vielleicht gibt es einen Mittelweg.
Ja, der Mittelweg würde meines Erachtens darin bestehen, die Basics hochzufahren. Sorry, Julia.
Ja, ich würde dem zustimmen. Also man kann ja dann zum Beispiel, also erstmal heißt es ja nicht, dass ausländische Systeme so viel schlechter sind oder IT-unsicherer sind als unsere. Ja, das ist eigentlich nicht automatisch der Fall. Man kann aber natürlich Überprüfbarkeit erhöhen oder dann halt bestimmte kritische Infrastrukturen quasi, so wie man ja auch versucht jetzt schon, die dann extra zu schützen. Ich finde in den USA, weil die haben auch ihre Defensive ein bisschen vernachlässigt für eine Zeit und überlegen sich jetzt aber natürlich auch, wie können wir denn unsere Ministerien besser schützen. Und da überlegen die jetzt gerade, dass man quasi viel genauer überprüft, welche Software man einsetzt, die als kritische Software bestimmt und die einfach ja mehr untersucht, die müssen andere Standards haben und so. Und ich glaube, das könnte halt auch dann in der Breite für die Gesellschaft und die Wirtschaft auch nützlich sein, die ja die ähnlichen Systeme oder gleiche Systeme nutzen. Und sich abzuschirmen, ja, entspricht auch nicht dem Sinne von einem freien, offenen Internet, was ja auch einfach dann bedeuten würde, dass wir ganz viele andere Vorzüge, die wir jetzt haben, nicht mehr nutzen könnten.
Mir fällt gerade auf, dass wir die ganze Zeit miteinander diskutieren und noch nicht ein einziges Mal das Wort Datenschutz benutzt haben. Also führe ich jetzt nochmal schnell ein. Wir reden ja viel in Deutschland vom Datenschutz und wir gucken auch ganz genau hin beim Datenschutz. Aber gucken wir möglicherweise dabei in die falsche Richtung?
Also manchmal tatsächlich scheint das so zu sein, aber ich glaube, das ist eine vorgeschobene Diskussion. Nee, Datenschutz und Datensicherheit sind erst einmal zwei Seiten einer Medaille und die gehören zusammen. Und wenn ich eine gute Datensicherheit habe, dann kann ich auch für einen guten Datenschutz sorgen. Und umgekehrt, wenn ich tatsächlich die Privatheit der Nutzer von Informationssystemen entsprechend hoch absichere, also Datenschutz betreibe, dann habe ich eben auch ein gutes Datensicherheitsniveau. Dass da der Datenschutz immer wieder ausgespielt wird gegen solche Sicherheitsargumente, das ist wirklich eine ganz falsche politische Diskussion.
Es gibt so einen Spruch, der sagt, im Internet sind nicht nur Computer, sondern auch Probleme miteinander vernetzt. Das klingt so, als ob wir uns auf eine Welt permanenter Desinformation und Aggression im Netz einlassen müssen und dass alles, was uns bleibt, jetzt die Möglichkeit ist, uns damit abzufinden und darauf einzurichten. Werden wir jemals eine Internetwelt erleben, in der wir uns wirklich sicher fühlen können? Das ist jetzt mal eine perspektivische Frage. Gibt es da so eine optimistische Sichtweise oder eher eine pessimistische? Welcher Sichtweise neigen Sie am meisten zu, Herr Schulze?
Na, diese Optimismus-Pessimismus-Zyklen, die schwanken. Das schwankt auch in Bezug auf das Internet. Ne? Als das neu war, Anfang der 90er Jahre, also beziehungsweise das Internet gibt es im Wesentlichen schon seit den 70er Jahren, aber als das World Wide Web neu war, gab es eine große Euphorismuswelle und gesagt, ja, die Demokratie wird es verbessern und wir werden alle freier und besser informiert und wir werden bessere Menschen. Dann schwappte das so ein bisschen ins Negative mit dem Jahr 2000 und der Sicherheitslücke, die drohte, die gesamte Informationsgesellschaft auszuschalten, der Y2K-Bug. Dann wurde es mit 9/11, wurde das Thema vorwiegend in Bezug auf Terrorismus diskutiert. Seit Snowden reden wir über Überwachung und jetzt reden wir über Cyberkonflikte. Aber ich glaube, die positiven Aspekte des Internets dürfen wir nicht vergessen. Das ist meiner Meinung nach eine der bedeutendsten Technologien, die die Menschheit je gebaut hat. Ja, die Möglichkeit, mit jedem Menschen auf dem anderen Ende der Welt zu sprechen, ist Wahnsinn. Wissenschaftskollaboration geht darüber. Dass wir Corona so schnell bekämpfen konnten, hat maßgeblich mit der Vernetzung von Systemen und von Machine Learning Systemen und Sequenzierung von RNA und DNA zu tun. Also die Vorteile überwiegen, glaube ich. Und ich will auch noch sagen, wir sind relativ jung in dieser Technologie. Ja, jede große Informationstechnologie, ob jetzt der Buchdruck, Radio, Fernsehen und so weiter, die haben alle Veränderungen in sozialen Systemen hervorgerufen und es braucht immer eine gewisse Anpassungsphase, bis Gesellschaften sich darauf eingestellt haben mit ihren Systemen, unter anderem auch dem Bildungssystem. Und da sind wir erst ganz am Anfang.
Herr Welchering, die Chancen überwiegen immer noch die Risiken und werden sie weiter überwiegen?
Die Chancen sind da, nur die Politik, die wir betreiben und die Politik, die wir seit 20 Jahren betreiben und über die diskutiert wird, die sagen ganz klar, dass hier die Risiken nicht gesehen werden und wir tatsächlich deshalb auf einem sehr schlechten Weg sind. Also das vom digitalen Abgrund vom Anfang der Sendung würde ich beibehalten. Wir sind tatsächlich auf dem Weg in den digitalen Abgrund, weil wir die Sicherheitsprobleme, weil wir die Probleme um Sicherheitslücken politisch nicht in den Griff kriegen.
Und wenn wir in den Abgrund stürzen, um im Bild zu bleiben, was dann?
Ja, dann war's das, ne? Also stellen Sie sich nur mal vor, im Augenblick wurde ja, oder in letzter Zeit wurde so viel diskutiert, dass etwa Energiesysteme angegriffen werden, ein Blackout, ein Stromausfall dann herbeigeführt wird durch einen digitalen Angriff, gab's ja auch schon einige Fälle. Und da etwa gibt's Szenarien, die sagen, nach 3 Tagen haben wir dann Bürgerkrieg in Deutschland. Aber es geht ja viel weiter, ne? Es geht ja, also wir können da weit unter dem Radar bleiben. Wenn wir uns anschauen, genau das, was in Schweden passiert ist, mit den 800 Coop-Läden, die plötzlich, weil der Zahlungsdienstleister von einer Ransomware-Attacke betroffen war, nicht mehr verkaufen konnten an einem Samstag. Da gab's tatsächlich, da sind wir glimpflich davongekommen. Aber wenn wir das mal bei unseren überwiegenden Discountketten oder überwiegenden Supermarktketten haben und das für 4-5 Tage, dann haben wir schon es mit einer Situation zu tun, die wird sehr brenzlig werden.
Frau Schütze, Ihre Stiftung heißt Stiftung Neue Verantwortung. Sie beschäftigen sich ja schwerpunktmäßig mit diesem Themenfeld. Neue Verantwortung, das heißt, die alte Verantwortung reicht nicht mehr aus. Was müssen wir neu lernen, um wieder verantwortlich agieren zu können?
Ja, ich glaube, ich sehe es ein bisschen optimistischer, weil ich viel umgeben bin von Menschen, die sehr hart daran arbeiten, die Lage zu verbessern. Und wir auch öfter die Gelegenheit haben, mit Studierenden zum Beispiel über diese Themen zu diskutieren. Und da kommt sehr viel Kraft nach. Also von daher glaube ich, dass das Thema auch bei den quasi beim Nachwuchs auch angekommen ist. Und deswegen habe ich schon die Hoffnung, dass da ja sehr viele schlaue Leute schon noch zusammen arbeiten werden in der Zukunft, um gute Ideen zu entwickeln und auch dafür zu pushen, diese dann umzusetzen, so dass ja hoffentlich das dann auch bei der Politik bald ankommt und da diese Ideen aufgegriffen werden. So würde ich es vielleicht mal beschreiben. Also ich glaube, ja, das Bewusstsein ist wichtig, dass es ein sehr ernstes Thema ist und dass wir da was machen müssen. Gleichzeitig sehe ich genügend Kraft und Energie, da auch einfach Lösungsoptionen zu entwickeln und diese dann hoffentlich auch bald vermehrt umzusetzen.
Ich denke, wir müssen über das Thema Katastrophenschutz, was Herr Welchering gesagt hat, auch nochmal ein bisschen drüber nachdenken. Denn wenn wir tatsächlich Angst haben vor einem großen Blackout, vor einem Stromausfall, der durch einen Cyberangriff produziert wird, wie gesagt, sehr unwahrscheinlich, kann aber tatsächlich passieren, dann sind wir dem ja nicht hilflos ausgeliefert, wenn wir vorbereitet sind. Ja, wenn wir strategische Vorräte angelegt haben, wenn wir unsere Ölpumpen vielleicht so versehen, dass man sie auch ohne Strom benutzen kann. Wenn wir eine Infrastruktur haben, um die negativen Effekte von so einem Stromausfall aufzufangen. Und ich glaube, das wird zu wenig tatsächlich gedacht. Und da fehlen uns tatsächlich auch die Mittel.
Ja, und ein Ansatz dafür ist ja beispielsweise der Vorschlag, der vor anderthalb Jahren ziemlich intensiv im Umfeld des Chaos Computer Club diskutiert wurde, nämlich die Gründung eines Cyberhilfswerks, könnte man im technischen Hilfswerk angliedern, wo dann Informatiker, Programmierer in solchen Fällen, wenn etwa ein Landkreis betroffen ist von so einer Ransomware-Attacke, da auch tatsächlich anrücken und die Dinge wieder mit in Ordnung bringen. Und das sind natürlich gute Zeichen. Deshalb wünsche ich mir letztlich auch, dass Frau Schütze, Herr Schulz recht haben und ich Unrecht habe, aber ich bleibe leider dennoch aufgrund der Indizien bei meiner pessimistischen Einstellung.
Das war das SWR 2 Forum zum Thema digitale Viren in der realen Welt. Wie gefährlich ist die Digitalisierung? Es diskutierten Julia Schütze von dem Verein Stiftung Neue Verantwortung, Matthias Schulze von der Stiftung Wissenschaft und Politik und der Fachjournalist Peter Welchering. Am Mikrofon war Thomas Ihm und Ihnen dreien. Herzlichen Dank für diese Diskussion.